In der heutigen Ausgabe von KI und Tech2Go, der Praxispitch, sprechen wir ausführlich über die Google I.O. 2025, die gerade stattfindet. Insbesondere, welche Auswirkungen es gerade gibt durch den neuen AI-Mode in Google, also die neue Suche-Version, die jetzt für alle Nutzer in den USA ausgerollt wurde. Außerdem einige praktische neue Funktionen und Features, wie zum Beispiel Gemini 2.5 DeepThink oder auch eine neue Version des Videomodells Veo. Und wir gehen auch auf die Microsoft Build 2025 ein, die ein paar Tage vorher stattgefunden hat. In der Kategorie KI's Next Topmodel haben wir auch wieder einige spannende Neuentwicklungen für euch, unter anderem Codex von OpenAI, ein KI-Agent für die Softwareentwicklung. Und selbstverständlich haben wir auch wieder im Bereich Green IT und Rechenzentren einige neue Meldungen für euch dabei. All das in dieser Ausgabe von KI und Tech2Go, der Praxispitch. Und jetzt geht's los. Ja, hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von KI und Tech2Go, der Praxispitch. Euer wöchentlicher KI und Technik-Podcast hier auf hardwarewartung.com. Und ich freue mich, wie immer, hier bei mir Yusuf begrüßen zu dürfen. Hallo Yusuf.
Hallo Christian.
Ja, Yusuf, lass uns doch mal gleich einsteigen. Gestern war ja die Google I.O. 2025 mit Spannung erwartet. Es gab einige neue Sachen. Ich war auch live dabei. Ich habe gehört, du hast es dir auch zum großen Teil diese Keynote angeschaut. Und ich fange mal so mit zwei, drei Sachen an, die aus meiner Sicht da bemerkenswert sind. Es gab ja wieder jede Menge Neues zu berichten, angefangen bei einem neuen Videomodell Veo 3. Das jetzt auch in der Lage ist, Sounds zu erstellen. Also man kann jetzt damit komplette Filme erzeugen. Ein neues Tool namens Flow, was dann auch noch so Bildgenerierung über Imagine und Veo und Gemini miteinander kombiniert. Und natürlich aus meiner Sicht besonders spannend, wie geht's mit der Suche weiter? Stichwort AI-Mode, der jetzt seit gestern für alle Nutzer in den USA verfügbar ist, wann es in Europa kommt. Da müssen wir mal noch ein bisschen schauen. Und ja, auch Gemini bietet einige neue interessante Features. Und nicht zu vergessen, und dann habe ich mal hier meinen Grobüberblick beendet, es gibt zwei neue Pakete, die man kostenpflichtig bei Google abonnieren kann, nämlich AI Pro und AI Ultra. Zum Preis von 21,99 € im Monat beziehungsweise $249 oder $250 im Monat. Das gibt es erstmal noch nicht in Europa, mit Zugriff auf alle aktuellen News und neuen Funktionen. Ja, also das muss man erstmal verarbeiten. Ich spiele mal den Ball zu dir und frage dich, was war so deine wichtigste Erkenntnis gestern bei dieser Google-Veranstaltung?
Also es gibt ein paar Dinge, die ich ziemlich cool fand. Also erstens einmal, dass sie das Bildgenerierungsproblem gelöst haben, und zwar mit den Texten. Weil bis jetzt war ja OpenAI der einzige, beziehungsweise das stimmt nicht, weil auch Gwen 3 hat das auch schon gut gekonnt. Ja. Aber dass jetzt halt Gemini mit Imagine 4 halt dieses ganze Thema mit Schrift und Bild und ganze Schnickschnack halt endlich gelöst hat, weil auch wenn man OpenAI, also ich habe OpenAI nur deswegen verwendet, weil es mit Schrift umgehen kann, der Rest von OpenAI, also diese ganze Bildgenerierung, ist einfach Schrott. Also da gibt es einfach wirklich viel bessere Modelle, wo man viel bessere Bilder erzeugen kann, die sich auch viel besser an die Sachen halten, die man ihm sagt, ja. Also beispielsweise Gwen, ja, Gwen hält sich viel eher an das, was man sagt. Und Google sowieso. Also Google Gemini hält sich deutlich mehr an die Sachen, die man ihm sagt. Nur konnte es bis jetzt mit Schrift einfach nicht umgehen. Und das finde ich cool, dass das jetzt gelöst ist und dass man da jetzt halt, und dass sie jetzt auch quasi diesen Schritt machen und sagen, hey, auch wenn du mal so Infografiken brauchst und so, dass das halt alles eigentlich schon in der gesamten Experience dabei ist. Ne? Also eigentlich sogar schon in der Suche in Wirklichkeit. Also dass sie schon in der Suche diese Bildgenerierung, Darstellung von Informationen verarbeiten. Da bin ich schon sehr gespannt, wie sich das dann in die Gemini-App oder halt auch in die Suche tatsächlich umsetzen lassen wird. Wenn Sie das tatsächlich in die Gemini-App reinbekommen oder über die API, dann fände ich das super, weil ich verwende die Gemini-App sehr häufig, sowohl mobil als auch auf dem Browser. Und dann könnte ich einen großen Teil meiner ganzen Workflows einfach direkt über die machen. Und das wäre natürlich super. Und diese Message, die da auch ein bisschen so between the lines irgendwie übertragen wird, ist, dass halt Gemini wird halt alles tun. Ja. Und diese Message finde ich wirklich ganz gut. Ein bisschen scary. Also wenn man so ein bisschen drüber nachdenkt, wie nachhaltig und wie vertrauenswürdig hat Google in der Vergangenheit mit deinen Informationen, mit den Daten, mit den Dingen, die für dich relevant waren, wie sind sie damit umgegangen? Ja, da scheiden sich vielleicht ein bisschen die Geister, aber so Big Brother ist eher so das kleinere Übel. Also das ist eher so Big Brother auf Steroiden, könnte man sagen. Aber das fand ich sehr cool. Und natürlich VO3, also dieses Video-Generierungsprogramm. Ich muss sagen, ich habe mit VO bis jetzt nur experimentell gearbeitet, also nichts tatsächlich umgesetzt, sondern nur ausprobiert. Aber das finde ich, das ist der nächste Schritt, dass halt Audio und Video und auch Text, ne? Also das ist ja, du hast jetzt gesagt Audio, aber es geht nicht nur um Geräusche und Musik, sondern halt, dass man Charakteren sagen kann, was sie erzählen sollen. Mhm. Und das verändert ja auch wieder, mal wieder alles. Es ist ja fast ein Running Gag jetzt hier. Jeden Tag verändert sich alles. Ja. Mhm. Aber das ist tatsächlich so. Also wenn ich jetzt einen Charakter erschaffen kann und der alles erzählt, was ich ihm sage, ja, warum sollte ich noch irgendwo auftreten?
Ja, und er sagt nicht nur, was du von ihm verlangst, sondern auch, wie du es möchtest. Genau. Sprache, Dialekt. Also in diesem Video, da war ja auch jetzt, glaube ich, so ein Seemann zu sehen. Der hat ja so auch in einem bestimmten Dialekt gesprochen. Also sehr überzeugend, ja. Und ich frage mich dann auch, wie brauchen wir dann noch irgendwann so Film- und Special-Effect-Studios? Also die Frage haben wir uns ja schon mal gestellt. Also ja, kann man jetzt alles noch gar nicht absehen, aber so der Laie zu Hause kann jetzt Dinge machen, die waren vor kurzem noch unvorstellbar.
Ja, also das finde ich cool. Ich meine, in deinem Bereich tut sich ja noch viel mehr. Also was ist denn deine Meinung zu dieser Entwicklung von, wie sich die Suche verändern wird? Also haben Sie jetzt irgendeine Lösung geliefert, wie Sie das Problem mit Kommerzialisierung und Monetarisierung und also wie sie das lösen wollen? Glaubst du denen das oder was hast du rausgehört?
Also es gab jetzt keine konkreten Aussagen, zumindest gestern nicht in der Keynote, zum Thema, wie das Ganze kommerzialisiert wird, außer diese angesprochenen Pakete, die man jetzt kaufen kann, aber das hat ja jetzt nicht im engeren Sinne was mit der Suche zu tun. Die Suche wird sich sehr stark ändern. Das ist dieser angesprochene AI-Mode. Also das ist eine komplett neue Suche, kann man sagen, bei der eigentlich so gut wie alles per KI erstellt wird. Da wird per KI auch die Zusammensetzung der Suchergebnisseite definiert. Also das ist nochmal ein deutlicher Schritt über das hinaus, was wir jetzt bisher unter diesen AI-Overviews oder diese KI-Zusammenfassung gekannt haben. Was aus meiner SEO-Perspektive da besonders bemerkenswert ist oder was auch eher eine Enttäuschung war, das ist, dass von Google überhaupt gar nichts, zumindest bisher nichts gesagt wurde, was jetzt so an die Adresse der Creators, der Website-Betreiber geht. Also wie wirkt sich das für euch aus? Also die waren jetzt komplett ausgeblendet, aber ich muss eins dazu sagen, ich habe heute, nachdem ich jetzt dazu auch einen Post auf verschiedenen Plattformen veröffentlicht habe, habe ich heute auch von Google, ohne jetzt einen Namen zu nennen, habe ich jetzt noch einen Hinweis bekommen in einer Direktnachricht, dass da heute noch was zu erwarten ist. Ja, also das heißt, da kommt heute noch irgendwas. Es gibt ja heute auch noch Sessions auf der I.O. Also ich empfehle euch insbesondere da in diesem Web-Track vielleicht auch mal reinzuhören. Und seid mal gespannt, vielleicht kommt da noch irgendwas Spannendes auf euch zu. Ja, also, aber das war so meine Erkenntnis, dass da leider nichts kam. Und die zweite Erkenntnis ist, die Suche ist in Zukunft eben nicht nur die Suche, sondern eigentlich eher so ein Allround-Assistent, der immer mehr Sachen für dich einfach erledigen kann. Vom Klamotten shoppen, Anprobe, Tickets kaufen, Tisch im Restaurant reservieren, Reise raus.
Glaubst du, dass das relevant ist? Also würdest du deinem Browser sagen, er soll dir jetzt ein Ticket bestellen oder einen Tisch reservieren?
Also im Moment wahrscheinlich eher noch nicht, aber ich wäre jetzt schon geneigt, das mal für so unkritische Dinge mal auszuprobieren und zu gucken, ob es funktioniert. Also man kann sich dann so vielleicht ein bisschen hocharbeiten von banalen Dingen zu wirklich existenziellen Sachen. Also bis ich dann mal Google sage, kauf mir jetzt eine Immobilie in Spanien, da braucht es vielleicht noch ein bisschen, ja. Aber vielleicht mal so eine Second-Hand-Jeans zu kaufen oder so, das könnte ich mir auch schon vorstellen, ja.
Also was ich mir auch vorstellen kann, also das ist ja etwas, was vielleicht ein bisschen untergegangen ist. Sie haben ja jetzt quasi so eine Art Pricing-Bot eingebaut. Das heißt, du kannst jetzt sagen, das will ich jetzt kaufen, aber ich will jetzt nicht mehr als 30 Euro dafür ausgeben.
Ja, genau.
Und das könnte ich mir als neue Monetarisierungsmodell super vorstellen. Weil jetzt stell dir vor, du hast all die Leute, die jetzt hier ein Shopping-System angebunden haben mit den ganzen Pricing-Modellen. Und dann geht, und jetzt kombinierst du ein paar Dinge. Also Sachen wie, dein Shop kommuniziert mit Google. Das heißt, du baust irgendeine Art, ich glaube, wir haben bei dieses NL-Web-Protokoll, also das ist ja diese neue Integration von Web, also Web und Agentic, also wo du deine Webseite Agentic machen kannst. Das heißt, dass deine Webseite mit anderen KI-Agenten kommunizieren kann. Und wenn ich mir jetzt vorstelle, du implementierst NL-Web auf deinem Shop, und dann hast du quasi deinen Product Feed in Google und dann gibt es Leute, die sagen, hey, das würde ich kaufen, das kostet aber 30 Euro. Ja? Dass der dann kommuniziert und sagt, hey, ich hätte hier einen Käufer für 30 Euro, willst du das loswerden? Ja? Und das könnte ich mir als sehr gutes Geschäftsmodell vorstellen. Mhm. Weil wenn du das tatsächlich steuern kannst und auch, also du hast ein klassisches Angebot-Nachfrage-Thema und dann kann auch Google sagen, weil wenn das jetzt nur 3-5 Leute machen, ja, dann ist das irrelevant. Aber stelle vor, 1 Milliarde Menschen oder sagen wir auch nur 100 Millionen Menschen nutzen dieses Feature, um quasi Geld zu sparen. Dann gibt es 100 Millionen User auf unendlich vielen Produkten, wo sie dann sagen, hey, damit können wir Price Building betreiben. Ja, also das... Also das fände ich schon ein gutes Feature. Und und gepaart eben mit dieser Anprobe, also das fand ich ja, ich meine, das gibt's ja schon ewig, ne? Ich habe ja irgendwann mal bei der Höhle der Löwen oder sowas gab's mal so einen Typen, der gesagt hat, hey, wir machen jetzt hier ein KI-Modell und da kannst du dich fotografieren und ich glaube, für About You haben sie das dann, glaube ich, eingeführt, ne? Also bei About You. Der Tarek Müller, also der CEO von About You, hat mal erzählt, dass sie da so ein Modell bei sich laufen haben, wo sie dann ihre ganzen Klamotten quasi customizen können. Und die Hoffnung war ja dann, dass die ganzen Retourenquoten dann runtergehen. Mhm. Und das könnte natürlich hier Google auch wieder monetarisieren, indem sie sagen, du, das ist dein Shop, zahl mir für die Implementierung dieses Features, weiß nicht, $10 pro Asset, ja. Und dann erlaube ich die Anprobe für all deine Assets und deine Retourenquote sinkt um 80%. Also, ich glaube, die gehen jetzt ein bisschen um die Ecke, könnte ich mir gut vorstellen, dass sie dann ein bisschen mehr in dieses B2B vielleicht reinkommen. Und, was auch, also in diesem AI-Mode, weil du gesagt hast, wegen Kreatoren, die Kreatoren, die schauen jetzt halt durch die Finger, ja. Aber im AI-Mode gibt es ja dann doch irgendwie so Bereiche, ne, wo sie dann sagen, ja, und übrigens, da gibt es noch Informationen und da gibt es, also das heißt, es gibt eh wieder Blue Links, ja, oder halt aufbereitete Blue Links. Aber ich vermute, das ist eher so ein so das Feigenblatt, ja? Damit sie sagen können, nein, nein, wir zeigen euch eh an und Impressions gibt es ja weiterhin, dass halt die Leute nicht drauf klicken werden und das eigentlich keinen interessiert, es sei denn, irgendwer bestellt, also bestellt quasi, dass er angezeigt wird. Weil das könnte der nächste Ad-Space sein, ne? Wo du sagst, ich möchte jetzt platziert werden und wenn der so ähnlich wie, wie Grog über Südafrika, ja.
Das ist ein guter Punkt, den du da ansprichst. Wird mir jetzt gerade so bewusst. Also das ist ja eine Sorge, die viele eben haben, die eine Website haben, dass der Traffic dadurch runtergeht. Und da gibt es ja auch schon genügend Studien dazu, hatten wir ja letzte Woche auch schon drüber gesprochen. Mhm. Aber genau da hat ja Google einen enormen Hebel. Ja, weil wenn Google jetzt zum Beispiel sagt, hey, pass auf, die Ads zeigen wir weiterhin sehr prominent an, also vielleicht sogar noch oberhalb dieser ganzen KI-Ergebnisse, mhm, und dadurch kriegst du Klicks, ja, dann wär natürlich die Ads noch viel, viel interessanter für manche. Genau. Ja, also das könnte sogar eine bewusste Strategie von Google sein, zu sagen, wir graben jetzt mal so den organischen Traffic so ein bisschen ab und dafür pushen wir jetzt mal die Ads ein bisschen nach vorne, vielleicht noch zusätzlich zu neuen Ad-Formaten oder Monetarisierung, wie du jetzt auch schon ein paar genannt hast, ja. Also da wird Google wahrscheinlich wieder einige Geldtöpfe sich erschließen können. Und was man natürlich auch noch dazu sagen muss, dass Google hat da gegenüber dem Wettbewerb einen unfassbaren Vorteil alleine beim Shopping, ja, dieser Shopping Graph, der ja 50 Milliarden Produkte laut Google enthält. Also das ist ja etwas, das haben die anderen gar nicht. Und das kann man ja perfekt einfließen lassen. Also das ist schon, da ist Google wieder mal meilenweit voraus der Konkurrenz.
Ja, ich glaube auch, dass man sich keine Sorgen darüber machen muss, ob Google einen Weg findet, diese KI, also diese KI-Fizierung, dass sie das monetarisieren können. Also ich glaube, es gibt keinen Anbieter, wirklich keinen einzigen, der auch nur ansatzweise so viele Möglichkeiten hat wie Google. Weil auch, also so einfache Dinge, weil du hast jetzt erwähnt, Tickets bestellen, Tisch, Restaurant und so. Ich meine, was gibt's Leichteres für Google, als zu sagen, Google, also Local, also Business Local, zu sagen, hey, du zahlst jetzt halt monatlich 50 Euro und dafür implementieren wir dir irgendeine Funktion, dass man automatisch bei dir buchen kann. Und dann bist du halt im Game dabei und zahlst quasi deinen Obolus an Google, damit du von KI-Agenten im Agentic Web gebucht werden kannst. Und ja, und schon hast du irgendwie 200 Millionen SMBs, die alle 50 Dollar im Monat abdrücken. Ja, ist ein, ja. Naja. Also da hast du 10 Milliarden im Monat. Ja.
Ich muss auch sagen, ich habe mir jetzt um Google selbst in den letzten Monaten wenig Sorgen gemacht. Das sah vor 2 Jahren noch so ein bisschen anders aus. Ich glaube, 2 Jahre ist es her, als Google seine erste KI-Suche, damals hieß es ja noch Google SGE, vorgestellt hat, mit diesen ganzen lustigen Fehlern. Man nenne nur Pizzakleber oder Steine essen oder was da alles so war. Da hat sich Google nicht so ganz geschickt angestellt, aber das ist ja heute ein komplett anderes Bild, was man da bekommt. Also das sieht heute sehr, sehr rund aus. Und ich glaube, Google ist da auf einem, für sich, auf einem guten Weg, für, denke mal, auch für viele Nutzer auch, die davon profitieren können. Und ich glaube auch, diejenigen, die jetzt da mit ihren Inhalten, Produkten, Dienstleistungen, was auch immer sichtbar sein wollen, die können das auch weiterhin. Aber es werden sich die Dinge eben ändern und die Wege, wie man dorthin kommt. Aber letztendlich ist es weiterhin ein Informationsmarkt und da gibt es Nachfrager und Anbieter und irgendwie muss man die eben zusammenkriegen. Die Dinge ändern sich halt heute schneller als noch vor einiger Zeit, aber man kann sich darauf einstellen, ist meine Meinung dazu.
Ich glaube, dass dieser organische Teil einfach immer weiter weggehen wird. Das heißt, es wird alles Richtung Paid gehen, also in welcher Form, ob es Ads sind oder ob es direkte Kauf, also direkte Käufe sind oder bewusste Image-Kampagnen, die halt irgendwie ganz leicht in den AI-Overviews oder halt in diesen AI-Mode dann sagen, und die ultimative beste Firma für Wartung ist HD Wartung 24. Ja. Und halt mit ein bisschen ausgeschmückt und oder halt je nachdem in dem Sprachton, wie halt derjenige das gerne hören möchte, dass es für ihn irgendwie überzeugend ist. Das wird die KI sehr, sehr gut wissen. Oder so lange irgendwie zu nerven, zu sagen, ah, schau mal, das sind alles so schlanke Menschen, möchtest du nicht ein bisschen abnehmen? Und da gibt es halt dann irgendein GLP-1-Medikament oder so mit Werbung. Und dann wird dir halt irgendwann mal die Werbung angezeigt und du verkaufst dann diese GLP-1-Medikamente, weil du halt das Gefühl hast, du musst abnehmen, weil du nur schlanke Menschen siehst. Also es wird alles, ich glaube, sehr manipulativ werden. Also da bin ich mittlerweile ziemlich sicher, auch nach unserer letzten Folge, wo wir ja auch schon unsere Erfahrungen ausgetauscht haben mit Google und auch mit OpenAI und ich meine Grok Nona. Aber ja, also das wird schon sehr cool. Was ich auch ganz spannend fand, ist dieser Deep Thinking Modus, ne? Also in der Suche nämlich, weil damit macht Google quasi, nimmt die Axt her und schneidet allen den Weg ab, weil alle Menschen nutzen den Browser und Chrome und jetzt hast du einfach eine Distribution auf 4 Milliarden Menschen, ja? Also einfach so. Und alle, die bis jetzt Google Search gesucht haben, können jetzt einfach direkt quasi Gemini nutzen. Und ja, also das ist eigentlich so eine, also eigentlich müssten jetzt alle anderen, wenn das Aktiengesellschaften wären, einstürzen durch diesen AI-Mode. Weil OpenAI verliert dann komplett an Distribution. Genauso wie Microsoft. Microsoft, ich meine, Microsoft ist sowieso sehr spezialisiert eher auf B2B, also mit ihrem Copilot im Enterprise-Segment. Aber auch Anthropic und all diejenigen, die das halt nur als App oder sonst irgendwie angeboten haben, die sind jetzt alle weg in Wirklichkeit. Weil wenn du jetzt diesen AI-Mode direkt im Browser hast und auch all die Gemini-Features quasi drinnen hast, dann hast du automatische Distribution auf all die Leute, die bis jetzt es nicht genutzt haben oder nicht gewusst haben, wie sie es nutzen. Also das ist eine ziemlich harte Attacke eigentlich gegen OpenAI, diese Integration von AI-Mode.
Na klar, und Google will natürlich auch die Plattform Nummer 1 bleiben, wenn es um Informationssuche geht. Und möchte man einfach alles in einer Lösung integrieren. Das heißt, die Leute haben da die Möglichkeit, nicht nur Antworten von der KI zu bekommen, sondern sie bekommen auch weiterhin klassische Suchergebnisse. Dann können sie gleich überprüfen, ob die Ergebnisse richtig sind. Und sie können eben auch gleich solche Aktionen auslösen. Also da arbeitet Google sehr stark an der Festigung seiner Marktmacht. Und das wird schwierig für die Wettbewerber. Das ist schwierig.
Ich glaube, wir werden es in 3 Monaten oder 4 Monaten sehen, weil wenn das jetzt ausgerollt ist in den USA, USA ist ein riesiger Markt, wahrscheinlich der profitabelste Markt für Google. Und wenn das tatsächlich, also die SEO-Branche wird da wahrscheinlich mit Adleraugen drauf schauen, wie sich das alles verändert. Da bin ich echt schon gespannt, was sich da verändern wird und wie sich das verändern wird und wie die Adaptionsrate tatsächlich sein wird. Ob die Leute das nutzen oder ob es ihnen eh wurscht ist oder ob Google, wenn jetzt irgendwer was in den Schlitz eingibt, das automatisch der AI-Mode ist. Ja? Also, dass sie halt immer mehr das quasi denen unter die Nase reiben, sodass man gar nicht mehr rundherum kommt oder gar nicht mehr weiß, dass es eigentlich KI ist.
Ja, also Google wird das natürlich auch mit größter Aufmerksamkeit verfolgen und wenn es dann erfolgreich ist, und davon gehe ich jetzt mal aus, dann wird es mehr und mehr ineinander übergehen. Das heißt also, die Integration wird dann irgendwann nahtlos sein. Im Moment ist es ja noch ein extra Tab, aber irgendwann ist es dann vielleicht auch so, dass der AI-Mode der Default-Mode ist und man kann dann vielleicht noch in diesen Classic-Mode zurückwechseln, ja? Und irgendwann gibt es den Classic-Mode gar nicht mehr. Das ist so eine Entwicklung, wie man sie ja schon oft gesehen hat.
Aber das wird wahrscheinlich erst passieren, wenn sie das Monetarisierungsproblem gelöst haben oder halt auch diese Entrüstung bezüglich der Kreatoren, ne? Also weil das ist ja, also ich glaube, das wird ihnen auch noch ein Verhängnis werden, wenn jetzt alle da jetzt auf die Barrikaden gehen und dann ist das Image von Google schnell mal weg, wenn sie quasi als Diebe, als Intellectual Property Diebe an den Pranger gestellt werden, was sie ja sind.
Das kann man so sagen. Nicht nur sie, die anderen natürlich auch, die diese ganzen Informationen einfach kostenlos nutzen und aufarbeiten. Aber Google ist da natürlich an vorderster Front. Ich mache mir da allerdings wenig Hoffnung, dass jetzt die Proteste von irgendwelchen Kreatoren, Website-Betreibern da was ausrichten. Das Einzige, was sein kann, ist, dass vielleicht in manchen Märkten, wie zum Beispiel der EU, dass es da zu Regulierungen kommt, dass dann da Strafen verhängt werden und so. Das könnte sein. In Amerika, USA rechne ich nicht damit. Auch in einem weiteren großen Markt für Google, Indien, glaube ich auch nicht. Ja, da kommt es bestimmt dann als nächstes mit dem AI-Mode. Und vielleicht ist da Europa wieder so ein Sonderfall. Aber auch das wird letztendlich die Entwicklung nicht aufhalten, sodass ich da ja keine großen Erwartungen habe. Ja. Aber nichtsdestotrotz, ich bin ja mehrfach selbst betroffen von der ganzen Sache. Aber ich kann dennoch sagen, ich bin jetzt alles andere als irgendwie bestürzt oder pessimistisch, sondern ich sehe es immer noch mit sehr positiver Neugier und denke mir immer drüber nach, welche weiteren Entwicklungsmöglichkeiten und Chancen sich daraus ergeben. Und das kann ich eigentlich nur jedem empfehlen, weil wir hatten es ja auch schon in der letzten Ausgabe, bringt nichts, sich zu versuchen, dagegen zu stemmen, sondern man muss mit, wie war der Spruch, kennst du Stromberg?
Ja, sicher. Ja.
Also wer nicht mit der Zeit geht, der muss halt mit der Zeit gehen. Ja, und das ist halt hier so gültig wie sonst kaum, ja. Kann man, glaube ich, so ein Schlussfazit, ein Zwischenfazit, kein Schlussfazit.
Aber das ist ein schönes Schlussfazit zur Google I.O.
Richtig. Ja. Und damit zum nächsten Thema, da kannst du mehr dazu sagen als ich, nämlich etwas vorher hat schon die Microsoft Build 2025 stattgefunden. Und da gab es auch einiges Interessantes zu vermelden. Gib uns doch da mal einen kurzen Überblick, bitte.
Genau, die Microsoft Build ist quasi sowas wie die Google I.O. nur für Microsoft, also für Entwickler. Und so wie Google sich entschlossen hat, alles in Richtung KI nur zu präsentieren, also die haben ja sonst nichts präsentiert, keine Widgets oder sonst irgendwas, hat auch Microsoft sich vorher entschlossen, alles in Richtung Agents zu präsentieren. Das heißt, alles, was die tun, ist Richtung Agentic Web und das Zentrum von all diesen Dingen ist GitHub. Also das ist ja quasi ihr wertvollstes Asset in dieser ganzen Geschichte. Und was sie jetzt tun, und das ist ein recht spannender Move, ist, dass sie innerhalb von GitHub Copilot, also dass du KI-Coding-Agenten innerhalb von GitHub einbaust. Das heißt, das Code-Repository ist schon da. Das ist etwas, was kein anderer eigentlich hat. Und dann kannst du hier einfach Agenten losschicken, die schon zum Beispiel alles umbauen oder Bugs fixen oder irgendwelche Dokumentationen erstellen, verbessern. Und dann, was sie auch sehr schlau gemacht haben, also ist quasi das MCP, also die Integration von MCP auch in Copilot. Ich meine, das wussten wir schon, dass das da ist, aber dass sie wirklich all in gehen, was das Thema MCP angeht. Das ist recht offensichtlich und dass sie auch akzeptiert haben und das ist, das sieht man an einer Nachricht, wo sie, also die Azure AI Foundry, also das ist quasi die Cloud API für KI-Anwendungen, ermöglicht jetzt sowohl Zugriff auf Grok als auch andere ja, OpenAI und wahrscheinlich auch Google Gemini, also das wurde jetzt zwar nicht dezidiert angesprochen, aber das wird genauso sein. Also Anthropic ist angesprochen worden, Grok ist angesprochen worden und ich schätze, dass es ihnen auch egal ist, wenn es Google Gemini auch ist. weil sie akzeptiert haben, hey, in Wirklichkeit ist das Infrastruktur und wir sind hier jetzt Infrastrukturanbieter, was diesen Teil angeht. Und ihr Geld werden sie wahrscheinlich verdienen dann mit Copilot, wo sie dann auf der Application-Ebene tatsächlich dann ein Pferd im Rennen haben, das so gut wie unschlagbar ist. Vor allem, wenn es die zugrunde liegenden Modelle verwenden darf. Das heißt, sie behalten diesen ganzen GitHub-Teil, wo sie halt die gesamte Software-Deployment und Software, also ja, die Speicherung und das Verteilen von Software jetzt kombinieren eben mit direktem Coding und dann auch noch Integration von Tools über MCP. Das heißt, du kannst das alles anbinden und kannst das quasi, hast eine Live-Umgebung in Wirklichkeit. Und das einfach so. Ja, ja, das ist eigentlich so der Tonus. Also alles geht Richtung Agentic Web, alles wird agentifiziert und sie haben einen eigenen, also sie haben Copilot wird jetzt mit beim Visual Studio Code Open Source, ja, und auch dieser Copilot wird quasi auch, also dieser nicht Copilot, sondern wie heißt das Ding? Jetzt fällt mir, ich glaube, der VS Code Studio oder so. Mit dem kann man jetzt halt auch seine Agenten verwalten, ja. Also, das heißt, du hast jetzt auch eine Orchestrierung von Agenten innerhalb des Coding-Assistenten. Und das zeigt wiederum, dass es, dass alles in Richtung Agentic Web geht. Und eben, sie haben auch dieses NL-Web-Protokoll vorgestellt. Also, das ist quasi wie so ein HTML für AI-Anwendungen. Du kannst quasi deine Webseite mit NL-Web, mit dem NL-Web-Protokoll anbinden und dann kannst du da quasi ein Chatbot bauen, der mit all den Informationen von deiner Webseite gefüttert ist. Und vor allem können auch andere Agenten dann über dieses Protokoll mit deiner Seite kommunizieren. Und das ist schon auch wieder spannend. Das heißt, auch für Leute wie uns, also als unser, wir als Unternehmen, wir werden natürlich das sofort implementieren. Also sobald wir die Möglichkeit haben, werden wir NLWeb implementieren und unsere Seite freigeben für alle Agenten, die mit uns kommunizieren wollen. Also jeder, der über Agenten bei uns Wartung kaufen will, kann das jederzeit bei uns tun. Und so ja, fängt eine neue Revolution an. Ein neues Web an, ja, das Agentic Web, wo eben Agenten ganz eigens selbstständig mit Content, mit Inhalten, mit Shops, mit Webseiten, mit Tools kommunizieren kann, um dann halt zu bestellen, zu verhandeln, Anfragen zu stellen. Also ich glaube, das wird gerade im B2B-Bereich könnte das sehr gut funktionieren.
Spannend, ja. Also das, wir sprechen ja jede Woche von Revolutionen. Das ist jetzt eine neue Revolution, eine weitere Revolution. Und ich glaube auch gerade so im Bereich Shopping hatten wir vorhin auch schon. Also gerade für Treiber von Online-Shops jetzt auch, also B2B natürlich auch, aber jetzt gerade im klassischen E-Commerce-Bereich, da glaube ich schon, dass dieses neue Protokoll und diese Anwendung und dieses Agentic Web da auch wieder so ein ganz neues Spielfeld darstellen, wo man sich wieder komplett neu aufstellen kann. Mhm. Ja. Okay, also das war ja wirklich nochmal ein Rundumschlag hier, jetzt wenn man diese beiden Veranstaltungen zusammen nimmt, die nochmal so einen richtigen Boost nach vorne gegeben hat, ja, zu all dem, was wir jetzt eh schon hatten in der ganzen Zeit. Viele neue Baustellen, zu denen man sich Gedanken machen kann, viele neue Möglichkeiten. Mhm. Und ja, also mache ich weiter mit der nächsten Meldung, weil mir fällt dazu gar nichts mehr ein. Ich muss das auch erstmal sacken lassen.
Der Übergang ist eigentlich der Übergang. Den Übergang könnte man machen, weil auch bei der Google I.O. war ja Personalization auch eines der Hauptthemen.
Richtig.
Also, dass Google dir erlaubt, also, dass du Google erlaubst, dass er all deine Informationen, die er bis jetzt über dein Search und was auch immer, also du als gläserne Kugel, dass du das quasi Google freigibst und der kann jetzt basierend auf dem, deinen Schreibstil imitieren, deine Informationen, deine Suchen, deine Vorlieben, was auch immer, nutzen. Und dann hören wir den gruseligen Sam Altman mit einer ähnlichen Message, wo er meint, es gibt dann so eine eigene KI-Kopie von dir. Was löst das in dir aus?
Ja, also was du sagst, also das ist eher so Gruselgänsehaut, würde ich mal sagen, löst es aus, wenn ich mir vorstelle, dass ich jetzt eine Softwarefirma in den USA mein komplettes Leben sozusagen offenbare, meine ganzen Daten, was ich bisher was mich im Leben bisher bewegt hat und die dann damit irgendwie so eine Art KI-Klon von mir erstellen, zumindest so klingt es für mich auf Anhieb, um dann eben so einen personalisierten KI-Agenten zu erstellen, weiß ich ehrlich gesagt nicht, ob ich das möchte. Also, beziehungsweise ich weiß schon, dass ich es nicht möchte, so rum. Ja, also das geht mir dann doch bei aller Fortschrittsliebe und bei aller Technologiebegeisterung, geht mir noch ein paar Schritte zu weit. Ja, also das würde ich wahrscheinlich nicht mal einem Unternehmen in der EU anvertrauen oder in Deutschland, meine ganzen Daten. Also auch wenn jetzt diese Möglichkeiten, die sich daraus ergeben, aus rein theoretischem Interesse, sind die natürlich spannend und interessant und auch wird wirklich spannend zu beobachten sein, was daraus entsteht, aber dagegen ist ja Big Brother oder 1984 ist ja nichts mehr. Ne? Also da war es ja noch so, dass man überwacht wurde, und heute gehen die Leute hin und sagen, hier, liebe Technik, liebes KI-Unternehmen, brauchst mich gar nicht überwachen, ich gebe es dir freiwillig, oder?
Ja, ja. Also das erinnert mich tatsächlich so ein bisschen so an die I have a dream-Rede, wo jeder Mensch eine Billion Kontextwindow hat, um all sein Leben da rein zu popeln, und unsere Modelle können dann auf deine Bedürfnisse alles erledigen, was du möchtest, bevor du es überhaupt weißt.
Ja, genau.
Ich weiß nicht.
Nee.
Also da finde ich den Ansatz von Google fast noch ein bisschen besser, ja, wo sie dann sagen, hey, es gibt Gmail, es gibt Web, es gibt all die Informationen, die wir von dir kennen, und du kannst ein- und ausschalten. Ja, und ja, ich fände es sogar noch viel besser, und da warte ich tatsächlich auf irgendwie, dass sich alle einigen, aber das wird wahrscheinlich nicht passieren, dass es so eine Art Protokoll gibt, also so Personal Data Protocol oder sowas, ja, wo du einfach all die Informationen, die dich betreffen, sei es jetzt medizinischer Natur, kommerzieller Natur, Suchdaten, Bewegungsdaten, GPS, Urlaube, was auch immer, Payment, wo du all diese Informationen selbst speichern kannst, selbst Kontrolle darüber hast und dann einfach gezielt sagen kannst, ja, du darfst jetzt das anschauen oder du darfst jetzt das anschauen, so ein bisschen wie beim Handy, wo du sagst, ja, du darfst jetzt auf meine Kamera zugreifen oder nein, du darfst jetzt nicht auf meine Kamera zugreifen oder auf meine, was auch immer, Kontakte oder whatever, ne, wo du es ein- und ausschalten kannst auf App-Ebene und einfach sagen kannst, so, und jetzt Schluss, ich habe keinen Bock mehr, dass du mir noch irgendwelche Sachen vorschlägst, weil du bist spooky, ja, und dann drehst du ihm einfach die Verbindung ab. Also das wäre meiner Meinung nach mal etwas, was ganz cool wäre. Das könnte man, also Sam Altman hat ja diese Bude rausgebracht mit diesem WorldCoin oder so, ne? Wo die über diesen Iris-Scan quasi eine Unique-Identifizierung passiert. Und wenn ich das noch richtig in Erinnerung habe, hat irgendwer mal gemeint, man könnte über so einen WorldCoin eben über, sag ich jetzt mal, diese ganze Krypto, also Branche, könnte man seine Daten sozusagen damit verschlüsseln und dann gezielt weitergeben. Also nicht Krypto, sondern halt über diese Oberfläche, sage ich jetzt einmal. Ja. Mhm. Das wäre mal ein Use Case. Also das würde ich schon wollen.
Wenn wir uns jetzt schon so Gedanken darüber machen und das für uns ja schon relativ komplex anmutet, dann stelle ich mir aber auch die Frage, welche Auswirkungen hatten das so auf Normalverbraucher, die sich jetzt nicht so stark mit Technik beschäftigen da draußen, oder ältere Menschen, die sind doch da komplett außen vor oder die sind doch komplett überfordert, oder?
Vielleicht ist die Annahme, die werden dann einfach sterben oder die werden das gar nicht mitkriegen oder ich weiß jetzt nicht, also die sind natürlich komplett raus aus dem Spiel, ne? Komplett. Aber wir haben ja das schon mit dem Mobiltelefon gehabt, ja? Mhm. Es hat irgendwie 20 Jahre gedauert, bis die ältere Generation, damals noch ein bisschen jünger, sich jetzt an die Mobiltelefone gewöhnt haben und jetzt halt irgendwie Chats oder WhatsApp oder was auch immer nutzen, weil es halt praktisch ist. Aber wie das jetzt mit KI und diesen ganzen Features und Personal Data und Personalisierung weitergehen soll, schwierig.
Die Frage ist halt auch, ob man da einfach außen vor bleiben kann, wenn man davon keine Ahnung hat, oder ob man nicht aktiv gegensteuern muss, um nicht reingezogen zu werden. Ja? Also gerade jetzt, wenn Google da immer mehr persönliche Informationen nutzt, also das muss ja dann alles Opt-in sein. Also das heißt, ich muss vorher bewusst zustimmen, damit dann diese Daten genutzt werden.
Wahrscheinlich wird es eher Opt-out sein. Ja,
also, ja eben. Ja. Eben. Und das werden ja viele gar nicht überblicken oder gar nicht verstehen. Also gucken. Ja. Noch eine umwälzende Änderung, die es geben wird in nächster Zeit und für manche vielleicht auch wirklich nicht so wünschenswert. Ja, aber lass uns mal so ein bisschen noch zu unserem anderen oder einem weiteren Schwerpunkt kommen in unserem Podcast. Wir haben ja auch immer Infrastruktur, IT-Infrastruktur-Themen dabei. Und da gab es gleich zwei interessante Meldungen in dieser Woche. Nämlich, es sind asiatischen oder im südostasiatischen Raum zwei neue Supercomputer geplant. Nämlich einmal in Taiwan von Nvidia und Foxconn. Und dann haben wir noch Südkorea, wobei ich weiß gar nicht, ob es Südostasien ist, aber auf jeden Fall Ostasien. Und da haben wir ein Projekt mit HPE. Beide mit erstaunlich großen Leistungsreserven, wie es geplant ist. Also gerade das Projekt in Südkorea soll ja auch in die Top 10 der weltweiten Supercomputer vorstoßen.
600 Petaflops.
Wahnsinn. Wahnsinn, oder? Ich meine, gut, wenn das Ding dann mal fertig ist, weiß man nicht, wie dann die Welt aussieht, ob es dann schon wieder mehr gibt, die da größer sind. Aber das zeigt ja nur, also hier so dieser Ausbau der Infrastruktur und immer leistungsfähigere Rechner, der ist ungebrochen, oder?
Ja, das wird auch nicht aufhören. Und irgendwie, wir haben ja, ich glaube, letzte oder vorletzte Folge habe ich ja mal aufgezählt, was so in einer Woche alles announced wird, was da gebaut wird, und das ist wieder so eine Woche. Ja, das sind jetzt nur zwei Projekte, aber die sind so riesig. Mhm. Also das war vorher der Output von einem ganzen Land in einem Jahr, und jetzt haben wir das im Wochentakt. Mhm. Also das ist schon ziemlich creepy. Ja, ich habe auch letztens wieder, wo habe ich das gesehen? Genau, das war so ein MIT Technology Review, und die haben ja auch mal so ein bisschen so den Stromverbrauch und die Entwicklung von Data Center ein bisschen sich angeschaut. Und bis 2017 oder sogar bis 2020 war ja so der Stromverbrauch von Data Centern in USA um die 4,4% nur. Aber man geht jetzt davon aus, dass bis 2028, also das ist in zwei Jahren, ja, 12% des gesamten Stromverbrauchs in den USA über nur Data Center gehen wird. Also nicht IT-Branche, sondern nur Data Center. Und das ist schon krass. Ja, also das ist...
Die USA verbrauchen viel Strom.
Genau, das darf man auch nicht. Genau, also da geht es um zig Gigawatt. Ja, also da müssten wahrscheinlich 40, 50 Atomkraftwerke gebaut werden, um nur diesen Strombedarf zu decken. Also ist schon Wahnsinn. Ja, und dann lesen wir eben solche News wie eben in Südkorea ein Supercomputer oder in Taiwan und denken uns, ja, habe ich eh schon mal gehört. Aber wenn du dir die Dimensionen anschaust, ist halt Wahnsinn. Ja? Ich meine, auf der anderen Seite, woher kommt der ganze Strom? Ne? Das, ich mein, da kommen wir wieder auf unsere Green IT-Ecke.
Ja.
Ja? Was hast du? Du hast da ein paar Sachen zusammengestellt, glaube ich, ne? Also ja, was die Green IT-Sachen angeht, ja.
Das sind natürlich immer nur Beispiele, die wir hier bringen, aber die stehen ja so stellvertretend für die Gesamtentwicklung. Also zunächst mal eine gute Nachricht kann man sagen, dass Google sich jetzt 600 Megawatt Solarstromleistung in South Carolina gesichert hat durch eine Zusammenarbeit mit dem Unternehmen Energy Re. Und das soll aus verschiedenen Projekten in South Carolina kommen, dieser Strom. Und ist dann eben ein kleiner Beitrag in diesem Gesamtportfolio von Google. Wir wissen ja, Google ist jetzt nicht nur im Bereich erneuerbare Energien unterwegs, sondern da tut sich auch viel im Bereich Atomstrom, auch fossile Energien, Gaskraftwerke spielen da eine Rolle. Aber man versucht natürlich auch, die erneuerbaren Energien voranzutreiben. Und das ist eben ein solches Beispiel dafür. Ja. Mhm. Microsoft auf der anderen Seite ist ja da auch nicht untätig und hat jetzt zum Beispiel hat jetzt ein neues Projekt angekündigt zur CO2-Entnahme mit einem spezialisierten Anbieter für solche Dinge namens Rubicon Carbon. Da geht es um 18 Millionen Tonnen CO2 über einen Zeitraum von 15 bis 20 Jahren. Das ist ganz gut, muss man sagen. Wobei, ja, Google bzw. Microsoft hat natürlich jährliche Emissionen, die inzwischen schon höher sein dürften. Im Jahr 2020 waren es, glaube ich, 16 Millionen Tonnen. Aktuelle Zahlen habe ich da gerade gar nicht. Aber das, was du vorhin gesagt hast, lässt ja darauf schließen, dass das inzwischen viel mehr ist. Und ja, das heißt, man muss natürlich diese Projekte immer im Gesamten sehen. Ja, also das ist eins von vielen, die vielleicht einen kleinen Beitrag leisten können. Aber wir haben ja auch schon zuletzt drüber gesprochen, dass sowas auch nicht ganz unkritisch zu sehen ist, also in puncto Nachhaltigkeit. Ne?
Vor allem Aufforstung. Ich meine, viel sinnvoller wäre es, wenn sie statt aufzuforsten Solarkraftwerke bauen.
Ja, richtig, genau.
Also das ist deutlich effizienter. Vor allem diese Aufforstungsprojekte gehen über 20 Jahre.
Ja.
Also das heißt, wenn es hochkommt, wirkt sich das irgendwann in 30 Jahren aus.
Ja.
Und wahrscheinlich nicht, weil durch die globale Erwärmung diese ganzen Wälder, die da aufgeforstet werden, wahrscheinlich alle gefällt werden müssen und dann verbrannt. Ja, also
ja, das stimmt. Da hast
du also diese Aufforstungsprojekte, ich meine, es klingt nett und es klingt so, als wäre das eine gute Lösung, aber es ist nicht wirklich sinnvoll. Hm. Im Kleinen macht das durchaus Sinn. Und wenn du das irgendwie so mit so Kleinbauern und dann gibt's halt irgendwie, dann können halt, also wo du so ein bisschen mit so sozialen und also wo du ein bisschen auch einen Mehrwert für eine Gesellschaftsgruppe irgendwo in, was weiß ich, Vietnam oder was, irgendwo, wo halt Armut herrscht, sage ich jetzt einmal, um dort halt aufzuforsten, da kriegen die halt Obstbäume und die Kleinbauern werden gefördert und dieses Obst wird dann im Westen oder halt recht nah verkauft und dann hat es quasi noch so einen sozialen Charakter. Aber mit, weiß nicht, 18 Millionen oder 8 Millionen Tonnen CO2 auf 20 Jahre, ja, was sollen das für Aufforstungsprojekte sein? Ja? Also das ist ja auch alles nur Papier. Ja?
Ja.
Also ich halte wenig davon. Viel sinnvoller wäre es, wenn sie tatsächlich einfach in Solarenergie investieren. Sollen das Geld nehmen, was sie da reinstecken, eine Wüste mieten und in dieser Wüste sollen sie dann Solarpanels aufstellen. Und dann ist viel mehr Leuten geholfen als diese Feigenblatt-Greenwashing-Geschichte. Ich meine, wir sehen es in China. Ich habe jetzt letztens gelesen, zufällig auf LinkedIn, dass China zum ersten Mal fallende Emissionen hat.
Okay.
Und das schließt darauf, man, natürlich, viele werden jetzt sagen, ja, aber die Wirtschaft ist ja am Kriseln und deswegen sinken die Emissionen. Aber Tatsache ist, dass China das Land ist, das am meisten den Solarausbau vorangetrieben hat. Und mag schon sein, dass es zu Covid-Zeiten oder sowas, dass da tatsächlich die Emissionen gesunken sind, weil halt keine Wirtschaft da war und alles zu war. Mag schon so sein, aber das ist jetzt nicht der Fall. Und dass dieses Jahr trotzdem die Emissionen sinken, lässt darauf schließen, dass der Ausbau der erneuerbaren Energien zum ersten Mal tatsächliche Auswirkungen hat. Und in der Dimension, wo China das auch betreibt, hat es halt wirklich einen Impact. Das heißt, alle sagen ja, ja, was wir hier in Deutschland oder in Österreich machen, ist ja eh wurscht, weil die Chinesen, die verbrennen Öl und bauen Kohlekraftwerke und da ist eh scheißegal, was wir hier tun. Das stimmt alles nicht. Ja? Ist einfach falsch. Das sind die Einzigen, die tatsächlich was tun und wir sollten uns auch daran halten, etwas zu tun. Und die Amerikaner sowieso, weil die Amerikaner sind mittlerweile und waren sie eigentlich schon immer, der größte Emittent von CO2 von allen.
Vor allem, wenn du das auf eine Person runterrechnest, ja. Also ich meine, sie sind es ja insgesamt, ja. Aber also wenn du die pro Person rechnest, ja. dann liegen die ja ein Mehrfaches über China, ja, zum Beispiel. Ja?
Ja, sowieso.
Genau. Ja, und vielleicht auch noch passend zu diesem ganzen, zu dieser Kategorie, jetzt auch noch eine Meldung von, auch wieder von Microsoft, die jetzt wieder eher so negativ ist, wobei man das vielleicht auch nochmal aus verschiedenen Perspektiven betrachten muss. Und zwar wird da für ein Rechenzentrum ein massiver Aufbau von Diesel-Notstrom-Generatoren geplant, also mit einer riesigen Leistung. Ich kenne das ja selber auch aus meiner beruflichen Vergangenheit, also so ein großes Rechenzentrum, da hat man, wenn Stromausfall ist oder so, dann hat man verschiedene Reserven. Ja, man hat erstmal so eine Batteriereserve, die reicht dann vielleicht Viertelstunde, halbe Stunde. Aber in der Zeit muss dann halt irgendwie eine Lösung gefunden werden. Und da springen dann halt oftmals so Dieselgeneratoren ein. Die müssen auch immer auf Betriebstemperatur gehalten werden. Die müssen regelmäßig getestet werden. Die müssen laufen. Das heißt, also aus Klimasicht natürlich nicht optimal, aber ich glaube, in manchen Fällen geht es gar nicht anders, oder? Was ist da so deine Erfahrung?
Ja, ich meine, tatsächlich gibt es wenig Lösungen, die den Diesel, den klassischen Schiffsdiesel irgendwie ersetzen, weil du halt in der Form, ich meine, es gibt Gasturbinen, also das ist ein bisschen besser, aber also beispielsweise XAI hat irgendwie Gasturbinen im Einsatz, allerdings halt nicht als Notstrom, sondern tatsächlich halt für den Betrieb. Ja, das wäre wahrscheinlich die sinnvollere Variante. Das Problem in diesem Fall ist, glaube ich, eher, dass die halt gar nicht das Gas dorthin bekommen in den Dimensionen. Ja, also das heißt, du müsstest tatsächlich halt, ich glaube, in diesem Fall, das sind 128 Diesel-Notstrom-Aggregatoren, für dieses Rechenzentrum von Microsoft. Ich meine, weiß nicht, wie viele Millionen Liter Benzin da gespeichert werden müssen. Ja, genau, 7,8 Millionen Kubikmeter Wasser. Also nee, das ist was anderes. Ja, weißt du noch, wie viel Millionen Liter Diesel die dafür verbrauchen müssen? Das haben wir, glaube ich, irgendwo mal.
In Liter, sondern die war ja in Gallonen. Ja? Und in Liter ist eine gute Frage. Ich kann es nicht sagen. Müssen wir nachreichen, die Informationen.
Ja. Also so knapp 7 Millionen könnte ich mir, ja. 7 Millionen wird schon ungefähr hinkommen. Ne? Also du musst ja mal diesen logistischen Aufwand auch betreiben, ja? dass du halt auch diese, also wie gesagt, die Rechenzentren, die ich gebaut habe oder wo ich halt beim Bau beteiligt war, hatten, wenn es hochkommt, 2 bis 3 Diesel-Generatoren. Und all die Menschen, die jetzt hier an Dieselgeneratoren denken, denken wahrscheinlich an die sie bei den Festivals kennen. Da geht es um Schiffsmotoren. Also da ist dann ein Raum mit einem Schiffsdiesel drinnen. Da ist ein riesiger Schiffsmotor drinnen. Ja. Und das ist dann ein Dieselgenerator. Nicht diese kleinen Dinge, die bei so Festivals irgendwie Lärm machen und ein bisschen Strom produzieren, sondern das sind riesige, riesige Container. Ja. Und ich meine, was ich mir vorstellen könnte, jetzt stell dir vor, du hast dort einen Stromausfall und dann gehen 128 Diesel-Notstromgeneratoren an. Ich meine, in der Gegend kannst du niemals leben, ne? Also nee, das ist dann... Nee. Das also da, ich glaube, wenn da jemals ein Stromausfall ist, ist die Gegend verpestet.
Ja, ne? Ist es. Ja, und ich habe jetzt gerade nochmal geschaut übrigens. Das sind knapp 7 Millionen Liter, ja. Die da in die Tanks reinpassen. Ja, also 1,8 Millionen Gallonen. Ja. Und ja... Also wer schon mal sein Auto vollgetankt hat, kann sich vorstellen, wie lange es dauert, 7 Millionen Liter zu tanken. Es dauert ein Weilchen. Ja, selbst mit LKW-Tankstutzen geht's länger.
Also die werden wahrscheinlich Pipelines dorthin verlegen, ja?
Vermutlich. Ansonsten, ich weiß nicht, das mit Tanklastern da anzukarren, das wird auch nicht funktionieren.
Ja, also das vor allem, was kriegst du denn so ein Tanklaster rein? Nicht so viel, ne? Also wir sind dann 30, 40 Kubikmeter. Ja.
Ja. Nee, das ist richtig. Und ich meine, man darf nicht vergessen, die Dinger müssen ja regelmäßig, also A, müssen sie auf Betriebstemperatur gehalten werden, ja, sie müssen auch regelmäßig laufen, müssen getestet werden. Dadurch, selbst wenn die jetzt gerade nicht benötigt werden, entsteht dadurch auch eine erhebliche Emission. Und ich weiß, wie viel oder wie es aussieht, wenn so ein Ding anspringt. Also ich habe mal in einem Gebäude gearbeitet, da war so ein waren so Dieselgeneratoren auf dem Dach und da waren dann auch entsprechend diese richtigen Schornsteine, wie man sie vom Deck eines großen Schiffs kennt. Und wenn die angesprungen sind, ja, entsprechend hat man das auch gesehen. Und also alles nicht optimal, aber wie gesagt, da fehlt halt manchmal auch noch leider immer an Alternativen, an technischen Alternativen. Da wäre ja zum Beispiel, also was eine Möglichkeit wäre, die nachhaltig wäre, wäre zum Beispiel zu sagen, man hat Wasserstoffturbinen, ja, oder Wasserstoffgeneratoren. Die könnte man dann auch gleich immer oder den Wasserstoff könnte man mit Solarenergie oder Windenergie dann erzeugen. Das wäre schon möglich. Aber so weit sind wir halt noch nicht. Ne? Leider.
Da müssen wir mal irgendwo genug Stromüberschuss haben, um mit dem Solar Wasserstoff zu produzieren. Also das ist ja noch ineffizienter. Mhm. Aber es würde vielleicht das Lungenproblem dort lokal lösen, dass die Leute nicht dort ersticken. Ja. Aber nachhaltiger ist Wasserstoff auch nicht. Also das ist ganz im Gegenteil. Wäre wahrscheinlich noch schlimmer, da Wasserstoff einzusetzen. Also emissionstechnisch gesehen, ja.
Vielleicht ist man auch irgendwann soweit, Batteriespeicher so effizient zu machen und vielleicht das auch ohne irgendwelche seltenen Erden. Oder man hat andere Speichertechnologien, die dann eben effizienter sind. Aber da wird ja noch fleißig geforscht. Ja.
Speicherkraftwerke.
Ja, genau. Ja, wir kommen zu unserer nächsten Kategorie. KIs Next Topmodel haben wir natürlich auch wieder dabei, mit ein paar interessanten Neuigkeiten. Zwei davon sind von OpenAI. Fangen wir mal an mit einem KI-Agenten für Softwareentwicklung namens Codex. Also KI in der Softwareentwicklung, das ist ja ein spannendes Thema und eigentlich fast schon so ein Haupteinsatzbereich. Und da gibt es eben mit Codex einen neuen Agenten, der auch in Benchmarks sehr, sehr hohe oder sehr, sehr gute Leistungen gezeigt hat und dass man den kann man auch für die verschiedensten Dinge zum Beispiel zum Testen, zum Dokumentieren, zum Beantworten von Fragen der Codebasis verwenden und ja, auch Sicherheitsfeatures sind da mit berücksichtigt worden. Das könnte so die Zukunft der Softwareentwicklung so ein bisschen symbolisieren, oder? Wie schätzt du das ein?
Ja, alle gehen halt in dieselbe Richtung, dass es jetzt halt nicht mehr Softwareentwicklungsassistenten gibt, sondern halt einfach ganze KI-Agenten, die halt ganze Aufgaben übernehmen und dokumentieren und ausführen und exekuten und vielleicht die Infrastruktur aufsetzen. So ein bisschen Vibe-Coding. Aber ich sehe ehrlich gesagt OpenAI da nicht an der Front. Also sie können sich natürlich nicht leisten, diese Zielgruppe zu vernachlässigen in Wirklichkeit, weil das Grundproblem bei KI im Enterprise-Segment ist ja, dass es nicht deterministisch ist. Das heißt, wenn du dreimal die Frage stellst, kriegst du dreimal Antworten, die vielleicht inhaltlich gleich sind, aber immer anders ausschauen. Und es kann auch sein, dass du drei unterschiedliche Antworten kriegst. Das heißt, du kannst dich nicht darauf verlassen, dass das, was da beantwortet wird, immer gleich ist. Es gibt zwar immer noch Möglichkeiten, wie man das irgendwie so in so Code ausführen kann und dann bleibt es halt, dann ist es halbwegs deterministisch. Aber die Lösung dazu ist halt letztendlich aus der Branche heraus, man baut jetzt mit KI eben Software und die Software ist deterministisch. Also das ist quasi der Umweg. Und natürlich ist das jetzt der große heiße Scheiß. Die ganzen Softwareentwickler entwickeln jetzt mit Hilfe von KI ganz neue Applikationen, Systeme, alles Automatisierungen, neue Entwicklungen, Innovationen. Nur wird das halt nicht direkt über KI erkannt. Also es gibt nicht die KI die Antwort, sondern es gibt Software die Antwort und die Software wird aber von KI geschrieben. Also so quasi ein bisschen um den Umweg. Und deswegen, und diese Erkenntnis kommt jetzt irgendwie auch bei OpenAI langsam an, dass man die jetzt nicht vernachlässigen sollte, weil das im Enterprise-Segment letztendlich, das ist quasi der Schlüssel. Also das hat Microsoft sehr, sehr früh erkannt, das haben auch die ganzen Startups früh erkannt, wie eben diese Copilot und diese Assistenzsysteme und auch diese ganzen Vibe-Coding-Tools. Aber Google, also OpenAI ist ein bisschen hinten nach und ich würde ihnen jetzt auch nicht unbedingt zutrauen, dass sie da eine wichtige Rolle spielen. Viel eher Google und Anthropic sowieso. Anthropic ist ja überall als gesetzter KI-Softwareentwicklungsassistent eingebaut. Aber ja, die haben ja auch jetzt dieses GPT-4.1 rausgebracht, ne? Das ist ja auch also ein Teil, der jetzt auch auf dieses Coding spezialisiert sein soll. Ob das gut genug ist, werden wir sehen. Also ich bin jetzt kein Freund von, also ich glaube nicht an OpenAI im Coding-Teil.
Dann schauen wir doch mal auf eine weitere Neuheit, und zwar Alpha Evolve von DeepMind. Das Ganze dient dem Algorithmen-Design. Was hat es damit auf sich?
Ja, also Alpha Evolve gibt es ja schon länger, aber jetzt haben sie jetzt wieder ein bisschen Neuheit rausgebracht, weil der Alpha Evolve ist eigentlich nichts anderes als eine KI, die Algorithmen weiterentwickelt. Also letztes Jahr gab es eine ziemlich revolutionäre, einen revolutionären Outcome mit diesem Matrizenproblem, ne? Also diese Matrizenmultiplikation, da hat ja Alpha Evolve einen komplett neuen mathematischen Weg entwickelt, wie man Matrizen berechnet und viel effizienter berechnet. Das war ein Outcome aus diesem Algorithmus von Alpha Evolve. Und Alpha Evolve ist letztendlich so eine Art Machine Learning oder Reinforcement Learning Plattform, wo über Try and Error und halt über Reinforcement Learning halt Algorithmen getestet werden, neue Algorithmen entwickelt werden und diese dann wieder geschaut werden, ob die tatsächlich die Sachen verbessern. Und das sieht man jetzt an Gemini. Ja, also Gemini ist schon ein Outcome von diesem Alpha Evolve, wo die Algorithmen Optimierungen gebracht haben, die sie vorher nicht gemacht haben. Das heißt, du hast quasi eine KI, die einen KI-Algorithmus entwickelt und den immer weiter verbessert. Und das deutlich besser als die Menschen, weil ja der einfach auf Reinforcement Learning basiert und somit ganz neue Methoden entwickelt, die ja die Menschen gar nicht auf die Idee kommen. Also das finde ich auch so ein bisschen so einen Multiplikator oder Hebel. Deswegen habe ich sie auch wieder bei uns jetzt ins Board reingebracht, um das nochmal anzuerkennen, dass halt hier Google auf einem ganz anderen Spielfeld spielt, ja, als all die anderen. Also alle glauben, das ist alles gleichwertig, aber DeepMind ist Jahre voraus. Ja.
Ja, den Eindruck bekomme ich immer mehr auch, muss ich sagen. Ich war zuletzt da, also bis vor ein paar Wochen noch ein bisschen geteilter Meinung, aber jetzt gerade die aktuellen Entwicklungen, die deuten doch schon sehr stark in diese Richtung, die du jetzt auch genannt hast. Also da ist das wirklich ein großer Vorsprung zu sehen. Ja, und jetzt kommen wir noch zu guter Letzt zu unserer Kategorie KI in der Praxis. Da hast du auch ein paar interessante, nützliche, teilweise auch Themen mitgebracht. Fangen wir wieder an mit OpenAI. Da gibt es jetzt einen PDF-Export.
Genau. Also etwas, was sich schon jeder, der mal so einen richtig guten Research gemacht hat, der eine Dreiviertelstunde gelaufen ist und da etliche Informationen, dann denkst du dir, so, und wie kriege ich den Scheiß jetzt raus? Und zwar mit all den Grafiken und all dem Zeug. Und dann fangst du an mit Screenshots. Ja? Also zuerst Ctrl-A, Ctrl-Copy, dann pastest du es in ein Dokument, dann fangst du an, diese Dinge zu screenshotten und es ist wirklich crappy. Und jetzt kannst du aber sagen, Export PDF, dann. Und das, finde ich, war eine Message wert. Also, und das geht auch für vergangene Deep Research, die du gemacht hast. Also kannst du einfach sagen, so Expert PDF und fertig.
Mhm. Das ist super praktisch, werde ich auch gleich mal ausprobieren. Ja.
Genau. Ähnlich ist die Message, Notebook LM wird jetzt endlich mobil. Also du kannst jetzt endlich Notebook LM am Handy nutzen. Also das ist vielleicht eher so ein Nerd-Thema wie für mich, der halt, ich arbeite, also mein Telefon ist quasi mein wichtigstes Arbeitswerkzeug und ich mache sehr viel, also ich auch E-Mail schreiben, Kundentermine, also alles läuft bei mir übers Handy, deswegen habe ich auch ein großes Handy und auch einen Stift dazu, also das ist tatsächlich mein Arbeitsgerät und jetzt gibt es endlich Notebook LM mobil. Fand ich auch eine Erwähnung wert.
Einfach als App dann, oder?
Genau, als App, genau. Also als auch im Web, als auch im App. Also, ja.
Okay, das ist gut. Das gleich mal installieren. Praktisch für unterwegs. Ja, und dann gibt es noch eine Meldung. Die finde ich auch spannend. Und zwar gab es da wohl eine deutlich verringerte Burnout-Rate, wenn ich das richtig sehe, durch den Einsatz von KI im Krankenhaus und gleichzeitig eine gesteigerte Patientenzufriedenheit. Spannend. Was ist das?
Genau. Also wir haben ja, ich glaube, vor ein paar Wochen oder so haben wir auch mal berichtet, dass es jetzt die ersten KI-Assistenten für so Krankenhäuser und für so medizinische Bereiche gibt, die den Ärzten und dem Personal halt so diese Dokumentationsarbeit abnimmt. Und diese ganzen, was hat der Kunde gesagt, die Daten abspeichern, die Daten verwalten, nichts vergessen. Und das ist ja natürlich ein großer Teil der Arbeit, die derzeit bei den Ärzten oder beim Personal irgendwie hängen bleibt oder bei den Schwestern. Und das ist natürlich, das sind halt alle sehr unzufrieden damit, weil das halt einfach eine Arbeit ist, die auch keiner machen will. Ja. Weil es einfach mühsam ist und eigentlich keinen Wert liefert für die Leute, die es gerade tun. Dann zu behaupten, dass es jetzt Microsoft spreche, ne? Also da, es geht hier tatsächlich um ein Krankenhaus in Ottawa und es geht um Microsoft Dex Copilot. Das ist quasi diese Krankenhaussoftware von Microsoft für Krankenhäuser. Dazu sagen, 70% der Burnouts verhindert, das ist mal sehr viel Marketing, weil so lange wird das noch gar nicht eingesetzt. Ja? Dass man sagen könnte, dass die Burnout-Rate gesunken ist, vielleicht von dem Zeitpunkt, wo man es gemessen hat. Ja, ja. Also, aber dass die Patientenzufriedenheit besser wird oder gleich bleibt, sagen sie. Ja? Also, das ist auch wieder so ein Trick. Ja, also es ist nicht schlechter geworden dadurch, wollen Sie damit sagen.
Das wäre nochmal interessant, diese Daten etwas differenzierter zu haben und wie viel davon sind gleich und geblieben, wie viel sind besser. Also, aber...
Also dadurch, dass es 97% sind, gehe ich mal davon aus, dass es 3% schlechter waren.
Genau. Also, und dann, was weiß ich, 96% gleich und 1% besser, oder so.
Genau, also deswegen nicht ganz ernst zu nehmen, aber wichtig war, dass wir das erwähnen, weil wir halt sehen, dass es diese Use Cases tatsächlich gibt und dass das jetzt immer mehr auch im medizinischen Bereich überhand nimmt und dass es gut so ist. Ja, dass halt die Ärzte dann auch mehr Zeit für die Patienten haben und so weiter. Und es gibt ganz viele Bereiche, wo das gerade passiert, in Legal, im Medizinumfeld, in der Buchhaltung, also in ganz vielen Bereichen, auch wenn es jetzt alle, die jetzt hier zuhören, denken, ja, aber das wäre doch super im Legal. Ja, es wird eh schon gemacht. Mhm. Oder im Accounting, ja, es wird eh schon gemacht. Mhm. Nur ist es halt nicht so präsent. Und deswegen bringen wir es immer wieder nach vorne, um halt mit den Nachrichten klar zu machen, es passiert was, ja, auch wenn wir es nicht alle sehen.
Von der Theorie zur Praxis sozusagen.
Genau.
Schön, ja, das ist ja auch wieder ein guter Abschluss, finde ich. Und damit sind wir tatsächlich auch am Ende dieser Ausgabe von KI und Tech to go. War mir wieder eine Freude, mit dir hier zu plaudern, Yusuf.
Ja. Und diesmal keine 1,5 Stunden.
Diesmal keine 1,5 Stunden. Also wir werden besser, sage ich jetzt mal, weil besser, wenn besser kürzer ist. Aber wir haben uns auch wirklich bemüht, das alles in möglichst kompakter Form für euch zu bringen. Und ich hoffe, für alle Zuhörerinnen und Zuhörer war auch wieder was Interessantes dabei. Ich persönlich fand es wieder sehr, sehr interessant und sehr spannend. Auch was gerade jetzt innerhalb von einer Woche wieder passiert ist. Und ja, das Tempo nimmt nicht ab, es nimmt eher wieder zu. Und deshalb bin ich auch schon gespannt, was wir dann in der nächsten Woche alles zusammengetragen haben werden. An dieser Stelle, ich verabschiede mich schon mal und freue mich sehr, sehr aufs nächste Mal. Und ja, bis dann, eine gute Zeit für euch alle. Und tschüss.
Ja, dankeschön, dir auch. Bin schon gespannt, was dir Google noch stecken wird oder was die heute noch announcen, was du angekündigt hast. Das wird auch noch spannend, aber das reden wir dann nächste Woche. Bis dahin sage ich vielen Dank und wünsche euch auch noch eine schöne Woche. Bis nächste Woche. Tschüss.